Willkommen zu Wasserkünste, dem Podcast, der dich auf die Reise durch die faszinierende Welt des Wassers in Garten, Kunst und Kultur mitnimmt. Mein Name ist Jörg von Edition Aqua und heute habe ich einen Gast, der von sich sagt, er suche das Wesen des Wassers. Dafür reist er jahrelang um die Welt, um die vielseitigen Facetten des Wassers einzufangen. Von kleinen Tümpeln bis zu den Weiten des Ozeans, von den Eislandschaften der Polarregion bis zu den salzverkrusteten Seen großer Wüsten. Er wurde 1960 in der Pfalz geboren und lebt jetzt in Wiesbaden. Nach dem Studium in Kommunikationsdesign gründete er seine eigene Agentur, machte Karriere damit und schloss die Agentur anschließend wieder, um eine neue Karriere zu starten. In der Fotografie. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Natur-, Landschafts- und Architekturfotografie. Sein besonderes Interesse gilt dem Wasser in all seinen Formen. Er hat weltweit faszinierende Wasserlandschaften dokumentiert und in einem beeindruckenden Bildband Wasser eine Entdeckungsreise veröffentlicht. Zudem präsentierte er 2020 eine Open-Air-Ausstellung im Hamburger Überseequartier mit 50 großformatigen Bildern aus seinem Wasserzyklus. Wenn jemand sagt, dass sein fotografischer Stil stark von der Malerei Claude Monets und der klassischen Moderne beeinflusst sei, ist er auf jeden Fall ein spannender Partner für meinen Podcast Wasserkünste. Freu dich auf diese inspirierende fotografische Reise zum Wasser mit Rudi Sebastian.
Und zu der damaligen Zeit war es noch relativ einfach, mit Fotografie auch wirklich etwas zu machen. Aber wenn ich den Plastikmüll am Strand zeige, das bewegt niemand wirklich. Dann hat dieser Greater Lake ein Blau, was einfach nicht von dieser Welt ist. Also ich habe schon komplette Rheinfälle erlebt, wo einfach gar nichts ging. Und das hat mich relativ schnell eher angewidert als begeistert. Im Grunde zeige ich immer die Verkleidung des Wassers, aber nie das Wasser selbst.
Moin und herzlich willkommen, Rudi Sebastian. Ich freue mich, dass Sie heute Gast in meiner Episode sind im Podcast Wasserkünste. Wie geht's Ihnen?
Ja, hallo aus Wiesbaden. Und ich freue mich auch sehr, dass wir das hier zusammen machen. Mir geht es sehr gut und außerdem bereite ich mich gerade vor auf die Normandie, wo ich am Mittwoch hinfahre und das freut mich natürlich auch sehr.
Oh, Normandie, wunderschön. Wo geht's hin, wenn ich fragen darf?
Naja, und, Honfleur, das ist ein kleiner, relativ bekannter malerischer Ort und es ist tatsächlich auch ein bisschen privat und Urlaub, aber natürlich immer mit Kamera. Das versteht sich von selbst.
Die Normandie, da steigen wir ja schon gleich ein, das ist ja umgeben von Wasser, wilde, raue Küste. Ist da auch so ein bisschen schon der Gedanke im Hintergrund? Finde ich da noch ein Motiv oder ist es einfach die Faszination Wasser, die Sie dahin treibt?
Nein, es ist tatsächlich so. Ich kann einfach nicht anders, als immer im Hinterkopf dieses Thema zu haben. Und da ich ja auch in meiner weiteren Planung immer noch mit dem Thema Wasser zugange bin, gibt es da immer Orte und spezielle Dinge, die ich da versuchen werde zu fotografieren. So ist es oft bei mir. Es ist immer ein Teil Profession und ein Teil auch ab und zu mal Freizeit. Und wenn man das verbinden kann, ist ja wunderbar. Und in dem Falle ist es tatsächlich so.
Eine wunderschöne Region. Und jetzt sind wir schon gerade eingestiegen, mitten ins Thema. Trotzdem noch mal einen kleinen Schritt zurück. Bisschen was zu Ihnen. Wenn Sie eine kurze Vorstellung für unsere Gäste, die jetzt zuhören, einfach, wer ist Rudi Sebastian?
Ja, wer bin ich? Das ist eine gute Frage. Ich habe Kommunikationsdesign studiert und hatte zu dieser Zeit noch überhaupt keinen Bezug zur Fotografie. Ich kam eigentlich vom Zeichnen, von der bildenden Kunst her. Und erst im Laufe des Studiums bin ich zur Fotografie gekommen und das hat sich dann auch sehr ausgebaut im Laufe der Zeit. Und nachdem ich mich 1983 selbstständig gemacht habe mit einer kleinen Werbeagentur, die langsam größer wurde, hat sich aber auch parallel meine Leidenschaft für Fotografie weiterentwickelt. Und zu der damaligen Zeit war es noch relativ einfach, mit Fotografie auch wirklich etwas zu machen. Für mich war einfach die perfekte Kombination aus Fotografie und Reisen, weil ich schon immer sehr gern gereist bin, eine sehr verlockende Kombination, weil es damals noch auch viele Reisemagazine gab, wo man, wenn man sich nicht ganz blöd angestellt hat mit halbwegs guten Fotos und schönen Texten, immer noch was bewegen konnte oder zumindest immer noch etwas veröffentlichen konnte. Das hat sich im Lauf der Zeit dann sehr verändert. So in den 90er Jahren sind praktisch alle Reisemagazine weggebrochen. Das hat, dieses Geschäftsmodell hat einfach nicht mehr funktioniert. Es ist dann mehr und mehr dann ab dem Jahrtausendwechsel auch mehr und mehr ins Internet verlagert, so dass es zunehmend schwer wurde, mit Reisefotografie oder touristischer Fotografie noch irgendwas bewegen zu können oder irgendwas ausrichten zu können.
Gab es einen Punkt oder einen Menschen, der Sie inspiriert hat, wenn Sie sagen, Sie sind erst während des Studiums zur Fotografie so richtig dazugekommen? Also war es die Technik oder war es eher Anselm Adams oder so, um die Großen zu nennen, wo Sie sagen, okay, oh, das ist cool, das möchte ich auch gerne machen?
Das gibt es schon. Als ich studiert habe, gab es einen deutschen Fotografen, der für den Stern fotografiert hat, Reinhard Wolf. In der Zeit damals war er wirklich sehr berühmt und hat unheimlich viele tolle Fotobildstrecken für den Stern fotografiert. Das war der sogenannte Gentleman-Fotograf. Es war ein wirklich sehr feiner Mann, der sehr elegant fotografiert hat. Ich weiß nicht, ob Sie seine Serie kennen von den Castillos in Spanien. Das ist eine sehr berühmte Fotoserie, die er damals mit Großbildkamera fotografiert hat. Oder er hat ein Buch über Japan gemacht, was damals wirklich sehr stilbildend war. Und er ist zum Beispiel ein Fotograf, der mich sehr stark beeinflusst hat. Mhm. Seine Fotografie war eine technisch perfekte, sehr ästhetische Fotografie. Es war eine perfekte Inszenierung, aber nie kitschig oder nie unnatürlich. Und das hatte mich damals sehr fasziniert. Und auf der Landschaftsfotografie-Seite Leute wie Art Wolf, die damals langsam bekannt wurden, oder Franz Lanting, Jim Brandenburg, ganzen Amerikaner zum Beispiel, die in der Zeit sehr berühmt waren. Zum Beispiel Jim Brandenburg mit seinem weißen Wolf, der von einer Eisscholle auf die andere springt, ist zum Beispiel ein sehr berühmtes Foto. In dieser Zeit, also so in den späten 80ern oder später 80er, sind diese Namen, die heute alle ziemlich legendär klingen, groß geworden mit einer doch relativ neuen Art der Fotografie. Das hat mich schon sehr beeinflusst.
Sie haben gerade so ein bisschen Sie haben dieses Thema mit nach vorne gebracht und diesen Begriff einerseits stilbildend, andererseits nicht, wie haben Sie es genannt, eine natürliche Art der Fotografie.
Genau, man würde es in der eine sachliche, ästhetische, natürliche Fotografie.
Ich habe gerade nochmal in der Vorbereitung zu unserem Gespräch nochmal in Ihrem Bildband Wasser, eine Entdeckungsreise geblättert. Das war ja auch der Grund, weshalb ich Sie angemorst habe, sozusagen, genau, für den Podcast und für unser Gespräch heute. Und das kann man, finde ich, zumindest bei Ihren Bildern ja auch sagen. Sie sind sehr, sehr realistisch. Manchmal auch auf den zweiten Blick, finde ich, ein bisschen verstörend, weil sie verdecken ja nichts. Also sie sind ja nicht irgendetwas, was man sagt, ich mache das jetzt ein bisschen schön, sondern da sind, wenn man sich dann auch in die Texte einliest, die sie dazu geschrieben haben, schon Dinge, wo es jemanden wie uns beiden wahrscheinlich, die sich mit Wasser beschäftigen, die dieser Faszination Wasser irgendwie erlegen sind, ja schon ein bisschen kalten Rücken runterläuft, ne? Was wir mit unserem Wasser machen. Und sie schreiben das im Vorwort ja auch, dass sie, zitiere das nochmal, ich hole mir das nochmal ran, weil ich das einen sehr schönen Satz fand. Sie haben geschrieben, ganz im Gegenteil, mir sind sie sehr bewusst und sie belasten mich. Ich glaube nicht daran, die Welt mit Fotos retten zu können. Doch ich habe größte Hochachtung vor denen, die es ernsthaft wollen und nicht nur ein Alibi für ihre Selbstverwirklichung suchen. Treibt sie sowas auch an?
Also mich treibt das mehr an, als ich eigentlich ausdrücken kann. Mich bewegt wirklich sehr der Zustand unserer Welt. Und zum Beispiel aktuell Ich verstehe einfach nicht, wieso die zum Beispiel oder im überwiegenden Teil die Populisten und besonders die Rechtspopulisten so einen Hass auf unsere Umwelt und auf die Natur haben. Die tun alles, um sie weiter zu zerstören. Sie leugnen den Klimawandel. Siehe jetzt nach Amerika unter Präsident Trump. Alle Umweltauflagen werden wieder zurückgedreht. Er führt wieder Plastikstrohhalme ein. Klimawandel ist ein Fake und so weiter. Wieso hassen diese Leute unsere Umwelt so? Und sie ist offensichtlich sind sie so überheblich und so jenseits jeglicher Realität, dass sie einfach nicht kapieren, dass auch ihre Existenz und ihr sehr ausschweifender Lebensstil nur funktioniert in einer lebensfähigen Umwelt und dass wir völlig von ihr abhängig sind. Und die großen Katastrophen sicherlich vielleicht noch ein paar Jahre auf sich warten lassen, aber sie werden kommen, wenn wir nicht irgendwie was machen und mehr machen als je zuvor. Ich glaube, den meisten Menschen ist wirklich nicht bewusst, wie dramatisch die Situation ist. Und das hat natürlich auch, wenn wir wieder bei unserem Thema sind, mit Wasser zu tun, denn 2/3 der Welt sind mit Wasser bedeckt. Das Klima wird im Wesentlichen durch die Wassermasse reguliert. Der Meeresspiegel selbst zeigen, aber auch die Dynamik innerhalb der Zirkulation der Ozeane, die Versauerung, der temperaturdämpfende Wirkung von Wasser geht zurück. Das alles gewinnt an Geschwindigkeiten, an Dynamik und es irgendwann ist da nichts mehr aufzuhalten. Und das, wenn ich weggehe vom Wasser auf bei den Artenvielfalt an Land genau das Gleiche. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele hochdramatische Baustellen und das große Problem ist, dass man nicht das Gefühl hat, dass das wirklich in der breiten Masse so erkannt wird, in der Dramatik, die es eigentlich hat. Wobei ich sogar glaube, dass es in weiten Teilen bei den Menschen vielleicht schon erkannt wird, aber man auch den Menschen nicht zutraut, dass man daran was ändern muss und man dem zustimmt, was zu ändern.
Mhm. Möchten Sie dazu mit Ihren Bildern auch ein bisschen aufrufen?
Das würde ich gerne, aber wie gesagt, ich bin Realist und weiß, dass man mit Bildern auf diesem Gebiet einfach wenig ausrichten kann. Ich glaube tatsächlich, dass das Wort in dem Fall besser funktioniert. Ich bin ja kein Kriegsberichterstatter. Wenn ich einen Krieg fotografiere und das Leid und Elend zeige, dann kann das eine Wirkung haben. Aber wenn ich den Plastikmüll am Strand zeige, das bewegt niemand wirklich, weil jeder sich schon viel zu sehr daran gewöhnt hat. Deswegen ist mein Weg eher über die Ästhetik zu kommen, dass die Schönheit zu zeigen, natürlich ungeschönt oder zumindest also nicht verfremdet oder nicht bearbeitet, sondern so natürlich wie möglich und einfach die Begeisterung für die Schönheit der Natur zu zeigen und aber gleichzeitig einfach mit den Texten ein Bewusstsein zu erzeugen für die Probleme, die eben da sind.
Gibt es bei Ihnen einen Punkt, bei dem Sie sagen, das war der Moment, in dem mich das Wasser sozusagen gepackt hat, in dem ich die Leidenschaft zum Wasser mit der Leidenschaft zur Fotografie, wo es verlinkt wurde, mehr oder weniger?
Naja, im Laufe der Jahre sind, denke ich, da einfach, ist es so gekommen, wie es kommen musste, quasi, wenn ich meine sozusagen zwei fotografischen Karrieren zusammenbringe, hatte ich ja schon vorhin erwähnt, dass ich eigentlich meine Anfänge waren in der relativ banalen kommerziellen Tourismusreisefotografie. Und damals in dieser Zeit habe ich noch ohne das Thema Wasser im Hinterkopf zu haben, habe ich den ganzen Indischen Ozean abgereist, weil ich schon immer ein Wasserfreak war und schöne Strände und schönes Wasser geliebt habe. Das heißt, ich war fast alle Inseln im Indischen Ozean von Mauritius, Réunion, Malediven, Seychellen, Rodrigues, Komoren, Mayotte, wie sie alle heißen, und habe da sicherlich schon mal sehr, sehr viel schönes, tolles Wasser gesehen, aber eben noch völlig ohne dieses Thema Wasser wirklich bewusst vor Augen zu haben, sondern wirklich aus ja, aus touristischer Sicht. Und im Lauf der Zeit bin ich eben mehr und mehr zu dieser eher konzeptionell künstlerischen Fotografie gekommen und meine Leidenschaft für Wasser hat sich auch ausgebaut. Und dann gab es tatsächlich einen Moment, der vielleicht so eine, ja, so ein kleiner Erweckungsmoment war. Das war in Amerika, waren ich und meine Frau damals zusammen am Crater Lake. Es war tatsächlich eine Urlaubsreise, völlig ohne Hintergedanken. Und es war im Winter und wir sind an diesen Kraterrand gegangen. Und wenn dort blauer Himmel ist, was sehr oft der Fall ist, und drumherum Schnee ist und eine ganz klare Luft, dann hat dieser Crater Lake ein Blau, was einfach nicht von dieser Welt ist. Und diese Wasseroberfläche ist für mich bis heute eins meiner Schlüsselbilder. Das kommt auch im Buch vor und wird auch beschrieben, weil ich war schon immer ein großer Fan von Yves Klein und von Blau als solchem und speziell von dem Yves Klein Blau. Und als ich das gesehen habe, das war wie so ein Aha-Moment, weil das war im Grunde das Realität gewordene Yves Klein Blau. Und ich habe damals ein Foto gemacht, noch analog mit Mittelformatkamera, nur die Wasseroberfläche, völlig ohne Landschaft drumherum, weil das braucht es alles nicht. Und ich wollte die pure Abstraktion haben. Ich habe da schon zu der Zeit nach Wegen gesucht oder nach Motiven, wie ich abstrakte Kunst in der Malerei und reale Fotografie irgendwie zusammenbringen kann. Sprich, Fotos, die real sind, die aber wie abstrakte Kunst aussehen. Und da war genau dieses Sujet, das war so, das, ja, wieder die perfekte Umsetzung dieser beiden Welten in einem. Und insofern kann ich wirklich sagen, dass für den Betrachter mag das banal aussehen, aber für mich ist dieses Motiv wirklich ein sehr wichtiges und bedeutendes Motiv gewesen.
Das klingt ja wie eine Reise zum Wasser. Und wenn ich und die Entwicklung, ja, die Entwicklung wie eine Reise zum Wasser. Und wenn ich mir Ihr Buch anschaue, dann ist es ja im Endeffekt auch wie eine Reise aufgeteilt. Also ich habe die Quelle, ich habe die Flüsse, ich habe
Genau.
den See, ich habe das Meer und am Schluss
Genau.
habe ich vielleicht noch so zwei, drei Aggregatzustände, auf die komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Ist das bewusst so gewählt worden von Ihnen? Dass Sie sagen, okay, ich will den Weg des Wassers sozusagen auch nachzeigen.
Das ist sehr bewusst so gewählt. Man muss wissen, dass so ein Buch nicht einfach von heute auf morgen entsteht. Das ist ein wirklich langer Prozess. Ich habe sehr viele Ansätze gehabt, wie ich dieses Buch konzeptionell angehen kann, von der Systematik her. Und es am Ende blieb mir eigentlich nichts anderes übrig, als relativ banal den Weg aufzuzeigen, wie es tatsächlich auch abläuft. Es gibt Niederschlag, es bilden sich kleine Flüsse, die größer werden, die streben zum Meer. Im Meer verdunstet es, es kommt wieder zu Niederschlag und so weiter. Dieser Wasserkreislauf eben dargestellt, in den Formen, wie Wasser eben auch vorkommt, sprich Flüsse, Ströme, Meere, Seen und natürlich das, was den Kreislauf am Laufen hält, der Wetterzyklus und dann natürlich auch als zweite Ebene die Aggregatzustände, die was er ja auszeichnet, ist eben die Anomalie des Wassers, was jeder sich in der Schule schon mal kennengelernt hat.
Ja, und wahrscheinlich auch ganz schnell wieder vergessen. Gibt es denn einen, der Sie besonders fasziniert? Also Sie haben ja einmal die Farbe schon mal genannt, dieses Blau, das Sie irgendwie bewegt hat oder das Sie bewegt hat, ja auch dorthin zu dem, was Sie jetzt machen. Gibt es auch einen Aggregatzustand, wo Sie sagen, da finde ich Wasser am schönsten?
Ja, das ist nicht ganz einfach zu sagen, weil es zwei Dinge, die mich besonders neben der Farbigkeit, die Wasser entwickeln kann oder haben kann, beeindruckt. Das ist einmal die Dynamik, wenn es fließt, das schnelle Fließen in Verbindung mit Reflexion und so weiter entsteht etwas, was sich permanent verändert, was nie gleich ist. Das ist auf der einen Seite das eher also dynamisch Bewegte und auf der anderen Seite fasziniert mich wahnsinnig das Eis, weil Eis einfach immer dann vorkommt oder dort vorkommt, wo auch das Licht besonders schön ist, meiner Meinung nach. Oder ich glaube, das kann man allgemein so sagen, denn wo Eis vorkommt, ist es in der Regel kalt. Und wo es kalt ist, ist es in der Regel eine klare Luft. Und es ist entweder sehr weit nördlich oder sehr weit südlich. Und damit hat man oft halt dieses wirklich besonders schöne Licht der arktischen Breiten, wenn die Dämmerungszeiten extrem lange sind und dieses typisch nördliche, weiche Licht entsteht. Das ist einfach mit nichts zu vergleichen.
Das schließt dann schon die nächste Frage für mich an, die sich daraus konsequenterweise ergibt. Wie bereiten Sie so eine Fotoreise vor? Ich meine, das ist ja gerade, wenn Sie so weit in Norden oder so weit in Süden gehen. Von Wiesbaden aus kann man sagen, Sie sind relativ zentral in Deutschland, aber es ist überall hin gleich weit weg. Also das sind ja weite Strecken und lange Zeiten. Und ich kann mir vorstellen, das ist auch nicht nur mit einer gewissen Vorbereitungsphase, sondern auch mit gewissen Entbehrungen verbunden.
Ja, das funktioniert nur, weil ich versuche, so effizient wie möglich so eine Fotoreise zu machen. Ich habe ganz am Anfang gesprochen, dass ich in die Normandie fahre und das so eine Mischung aus Urlaub und auch natürlich Fotografie ist. Das soll jetzt nicht den falschen Eindruck erwecken, dass ich natürlich auch eher in der Mehrzahl wirklich sehr konzentriert und sehr durchgeplante Fotoreisen mache, die mit Urlaub wirklich nicht sehr viel zu tun haben, die wirklich Arbeit sind. Und das funktioniert nur auch um die Kosten im Griff zu halten, mit einer sehr genauen, gründlichen Planung. Und das heißt, ich habe in der Regel ein ganz konkretes Ziel, exakt beschrieben, umrissen, was ich versuche, so genau wie möglich zu planen. Sprich, wann, um welche Uhrzeit muss ich wo sein. Ich habe einen Tidenkalender, dass ich weiß, wann Ebbe Flut ist, wann die Sonnenaufgang, wann Sonnenuntergang ist. Ich habe verschiedene Apps, um genau zu wissen, welches Licht ich, also zumindest vom Sonnenstand, wo haben werde, wann haben werde. Und versuche dann natürlich auch tatsächlich so günstig wie möglich vor Ort unterwegs zu sein. Das heißt, es schließt dann auch halb abgerissene Jugendherbergen und andere Unterkünfte ein. Das ist einfach so, weil ich mache das wirklich aus Leidenschaft und reich kann man damit natürlich nicht werden. Ich bin schon froh, wenn ich halbwegs die Kosten decken kann.
Ich habe das so ein bisschen in der Vorbereitung ja das ein oder andere Video gesehen und und Interview mit Ihnen. Und mir ist noch eins sehr im Kopf, wie Sie mit einem dicken Anzug, Kälteanzug, in einen Fluss springen. Ich glaube, das war in Slowenien.
In Slowenien, in der Sofia,
ja. Und ich denke, okay, also dazu gehört ja schon erstmal eine gehörige Portion Mut. Was, glaube ich, auch bedeutet, Sie machen das jetzt nicht mit einem riesen Team, sondern Sie machen es tatsächlich alleine und nehmen auch ganz schön was in Kauf.
Ja, ist im Rahmen meiner Möglichkeiten. Ich bin sicher kein Stuntman oder Draufgänger oder, wie gesagt, ich bin ja auch nicht mehr so jung. Aber im Rahmen meiner Möglichkeiten versuche ich das schon auszureizen. Das heißt, das macht mir dann aber auch Spaß, also mal in so ein Canyon zu springen oder mit einem Gyrokopter irgendwo drüber rumzufliegen und andere Dinge oder auch mal abzutauchen, was auch immer. Und man muss da ein bisschen kreativ sein. Ich wusste zum Beispiel, als ich an der Verzaska in der Schweiz fotografiert habe, dass, als ich das erste Mal war, alleine, war mir klar, dass ich nochmal kommen muss mit jemand, der mitkommt, um mich abzusichern an manchen Stellen, einfach weil bestimmte Punkte für mich allein nicht zu erreichen waren. Da war mir klar, ich brauche jemand, der mich sichert quasi. Und dann bin ich eben mit einem Freund, konnte ich einen Freund überreden, nochmal hinzufahren. Und der hat mir dann einfach geholfen und mich an verschiedenen Stellen einfach abgesichert. um bestimmte Blickpunkte einfach zu kriegen. Und so muss man einfach versuchen, immer Lösungen zu finden.
Wie machen Sie das dann mit Ihrer Ausrüstung? Ich meine, Sie springen ja nicht mit Ausrüstung ins Wasser, oder?
In dem Fall doch bin ich tatsächlich mit Ausrüstung, zwar in so einem wasserdichten Sack.
Okay.
Und das mache ich öfter, weil zum Beispiel für mein anderes Buch, die über die Kykladen in Griechenland, da gibt es einfach ein paar verschiedene Stellen, die kann man nur schwimmend erreichen, indem man sich von einem Boot absetzen lässt und dann einfach hinschwimmt und so. Das geht einfach nur so. Kamera, Ausrüstung in einen wasserdichten Sack und hinterhergezogen und dann am Strand oder wo auch immer auspacken, fotografieren, wieder einpacken, wieder zurückschwimmen. Das geht schon.
Das klingt nach jeder Menge Vorbereitung für dieses Unterfangen. Also wenn Sie das perfekte Foto sozusagen einfangen wollen, denn das Wetter können wir ja noch nicht beeinflussen. Sie haben gerade gesagt, Sie haben verschiedene Apps, mit denen Sie losziehen. Ja. Nichtsdestotrotz, wir haben am Anfang so ein bisschen auch das Thema Klimawandel hier thematisiert. Es verändert sich unglaublich schnell im Moment. Also ja, manche Wetter-Apps genau. Sind ja gar nicht mehr in der Lage, so schnell das Wetter vorauszusagen, wie sich es verändert. Wie gehen Sie damit um, wenn Sie dann merken, okay, jetzt habe ich mal hier 14 Tage hohe Dichte an Fotos geplant, die ich machen muss, und Sie merken, es klappt einfach nicht, also weil das Wetter verrückt spielt?
Also ich habe schon komplette Reinfälle erlebt, wo einfach gar nichts ging, wo ich wirklich eine Reise gemacht habe und konnte nichts von dem umsetzen, was ich wollte. Das passiert einfach, wenn man in der Natur draußen unterwegs ist. Genauso gut kann aber dadurch auch was ganz Tolles entstehen, was Ungeplantes, weil das Wetter eben völlig anders ist als erwartet. Also das heißt, es ist immer... Wo es Risiken gibt, gibt es auch Chancen. Man einmal hat man Pech und das nächste Mal hat man Glück. Vieles ist nicht planbar. Ich kann zum Beispiel, habe ein Foto gemacht, da wusste ich ein Jahr vorher, wann ich genau wo sein muss, weil es einfach mit Vollmond zu tun hatte und der nur zweimal im Jahr überhaupt zur richtigen Uhrzeit an der richtigen Stelle aufgeht. Sowas kann man planen. Und wenn das dann in der Gegend ist, wo das Wetter stabil ist, ist das auch meistens gut machbar. Aber gerade wenn Sie in klimatisch aktive Regionen gehen, wie im Norden oder so, wo jeden Tag man vier Jahreszeiten an einem Tag haben kann oder das Wetter im Grunde nicht planbar ist, da muss man einfach den Zufall versuchen mit einzuplanen. Und oft entstehen dadurch gerade besonders tolle Sachen.
Da wird sich sicherlich der ein oder andere fragen, wenn er das hört, sie das hört, kommen Sie finanziell damit klar? Also wie vermarkten Sie das am Ende? Jetzt haben Sie zwei Bücher, haben wir ja schon genannt, über das zweite sprechen wir gleich nochmal. Und Sie haben erzählt, früher haben Sie unter anderem für Reisemagazine was gemacht. Das wissen wir alle, dass das immer schwieriger wird. Dafür gibt es jetzt irgendwelche Blogs, die das dann übernehmen. Wie finanzieren Sie das alles?
Wollen Sie eine ehrliche Antwort oder eine geschönte Antwort haben?
Ja, wir nehmen beide und entscheiden uns am Schluss, was wir drin lassen.
Genau. Also es ist de facto so, dass man damit im Grunde nicht wirklich Geld verdienen kann, sondern froh sein kann, wenn man die Kosten deckt. Und ich bin halbwegs in der glücklichen Lage, dass es mir ausreicht, wenn ich die Kosten decken kann. Ich hatte ja am Anfang gesagt, ich bin jetzt 65, also die Zeit läuft. Ich will das möglichst viel noch machen, was noch auf der Liste ist, auf der Bucketlist sozusagen. Ich habe natürlich noch ein weiteres Buchprojekt in Arbeit und so, aber es ist de facto so, ich bin zufrieden, wenn ich die Kosten decken kann. Das ist wie überall in der ganzen Kreativbranche. Es gibt nur noch ein paar ganz wenige, die davon wirklich gut leben können. Und der große Rest kämpft ums Überleben. Und jetzt in Zeiten von künstlicher Intelligenz und der fehlenden Honorierung von Kreativität oder Kreativleistung ist es sehr, sehr schwer geworden. Der Buchmarkt ist im Grunde mehr oder weniger tot. Es werden zwar noch Bücher gedruckt und es gibt immer noch sicherlich ein paar Dinge, die gut laufen, aber es ist de facto sehr schwierig.
Haben Sie Sorge mit der KI? Also dass die KI jetzt nicht nur die Kreativität übernimmt sozusagen, sondern auch den kreativen Köpfen die Lebensgrundlage nimmt?
Das ist schwer zu sagen. Ich bin da eigentlich gar nicht so pessimistisch, was das betrifft, weil allein in meiner Berufszeit, in meinem Berufsleben kamen schon so viele neue Techniken hinzu und jedes Mal hieß es, das verdrängt die und die Berufe und de facto war es ja auch so, dass allein in meiner Berufslaufbahn ganze Berufe gekommen sind und wieder verschwunden sind. Und die KI ist natürlich sehr viel grundlegender in ihren Möglichkeiten und das wird sicherlich die ganze Welt verändern. Aber ich sehe das ja auch gerade in meiner alten Branche, der Werbebranche, wie die ganzen Agenturen am Kämpfen sind, weil sie einfach in weiten Teilen nicht mehr gebraucht werden. Und das ist sicherlich ein Riesenproblem. Für mich persönlich sehe ich die Gefahr weniger, weil es wird, das ist vielleicht ein bisschen ähnlich wie Vinylschallplatten und Streaming. Es wird immer einen kleinen Markt geben, zumindest für echte, schöne Dinge, die handmade sind sozusagen, auch wenn Digitalfotografie natürlich auch schon im Grunde nicht mehr das ist, was früher eben Analogfotografie war, aber immer noch wirklich selbst gemacht. Und wenn man das irgendwie mit Respekt und Anstand macht, sprich den Leuten nichts vorgaukelt, dann glaube ich, wird zumindest ein kleiner Markt immer noch da sein.
Jetzt kommt die rein technische Frage erstmal, bevor wir uns dann nochmal einem anderen Thema widmen. Wie weit bearbeiten Sie Ihre Bilder?
Diese Frage ist natürlich zwingend und auch nicht, aber nicht so ganz leicht zu beantworten. Folgendes zum Hintergrund. Ich hatte, nachdem ich die Werbeagentur beendet habe, ein paar Jahre lang, weil ich wusste, dass ich von 0 auf 100 mit Fotografie nicht überleben kann, ich aber ein absoluter Profi war, was Bildbearbeitung angeht, ein paar Jahre ein Studio für Bildbearbeitung gemacht, um im Grunde meinen Wechsel zur Fotografie zu finanzieren. Und ich habe wirklich, das war so in den Jahren 2004, 2005, 2006, etwas, 2007, für viele große Firmen die Bildbearbeitung gemacht, zum Beispiel für VW den Geschäftsbericht, die ganze, sehr viel Autofotografie, Bildbearbeitung gemacht, für große Konsum- und Nahrungsmittelhersteller die Bildbearbeitung gemacht. Das war damals die Zeit, wo nichts mehr echt war. Das war zwar noch nicht computergeneriert, aber zum Beispiel wurden Shootings gemacht mit 4, 5 Personen und dann wurde der Kopf von dem Foto genommen, auf den Körper von dem Foto gesetzt und der Ärmel von dem einen Kind auf zum Ärmel zu dem anderen Kind. Das heißt, nichts war mehr echt. Und das hat mich relativ schnell eher angewidert als begeistert. Das heißt, ich habe das zwar gemacht, weil es viel Geld gebracht hat, aber es hat mich A nicht befriedigt und B eher gestört, dass einfach das, ja, die Erkenntnis, dass alles, was ich sehe, wirklich an Werbung nichts mehr echt ist. Ich meine, man hat immer natürlich versucht, in der Werbung die Welt besonders schön aussehen zu lassen. Aber zu dieser Zeit war das einfach, Fake hat quasi die Überhand gewonnen, einfach durch die Möglichkeiten der Bildbearbeitung. Und das hat sich natürlich weiterentwickelt. Dann kam CGI dazu, dass plötzlich wurden dann die Autos nicht mehr fotografiert, sondern im Computer generiert. Diese Bilder waren zu perfekt. Also was hat man gemacht? Man hat mit Bildbearbeitung diese Perfektion wieder zurückgenommen, damit es echt aussieht. Das war dann so eine Art Gegenbewegung. Das heißt, es war immer eine Riesenanstrengung, Dinge zu verändern, zu manipulieren, Und entweder in die eine oder andere Richtung. Aber es hatte einfach, das war mir alles zu künstlich, egal in welche Richtung. Und deswegen war in meiner Fotografie, war ich immer bestrebt, meine Bilder möglichst authentisch zu lassen. Natürlich optimiere ich die Bilder. Das wurde schon immer getan in der Fotografie. Auch in Ansel Adams. Seine Handabzüge leben von der Manipulation, sprich von Abwedeln und Nachbelichten von verschiedenen Stellen. Das wurde immer gemacht, weil Filmmaterial waren sehr eingeschränkt, was den Kontrastumfang angeht und andere Dinge, Farbigkeiten. Das heißt, das betrachte ich noch nicht als Veränderung oder das ist eine Optimierung. Das ist legitim. Das muss ich machen. Aber ich nehme nichts weg und füge nichts hinzu und verändere auch sonst nichts. Es gibt natürlich Motive, gerade beim Thema Wasser. Wenn ich zum Beispiel ein sehr bewegtes, sehr abstraktes Bild von der Wasseroberfläche habe, wo viel reflektiert, wo viele Farben sind. Das sind Motive, die man vielleicht eher stärker, den Kontrast einfach ein bisschen stärker anzieht und die Dynamik anzieht, weil das einfach diese Power braucht. Aber es ist immer noch im Rahmen dessen, was ich als Optimierung bezeichnen würde. Ich versuche immer keine Veränderung zu machen. Mhm. Das heißt, die Bilder sollen so authentisch wie möglich bleiben.
Ja.
Es gibt ein paar Ausnahmen, das hat dann aber auch ganz bestimmte Gründe und das sieht man dann auch.
Okay, das macht jeder in der Kunst, wenn man sich jetzt auch die Malerei oder Ähnliches anguckt, da wird ja auch immer interpretiert, nenne ich es jetzt mal so ein bisschen. Und bei der Fotografie hat das immer so einen kleinen negativen Touch. Dabei ist es wirklich tatsächlich, wie Sie sagen, es war immer schon so. Also wer selber mal in der Dunkelkammer gestanden hat, weiß das. Und noch aus der analogen Zeit kommt, dass wir auch da angefangen haben zu bearbeiten. Nur deutlich aufwendiger und nicht so komfortabel, wie wir das heute haben.
Ja, und ich denke, wie man ein Bild betrachtet, ist natürlich auch immer der entsprechenden Zeit und dem Zeitgeist geschuldet. Mhm. Im Zeitalter von Videoästhetik und Instagram und Videoclips, die wirklich alle hochgepusht sind und unserer modernen, hochqualitativen Fernsehgeräte. Die Farben sind sehr intensiv. Unsere ganze Umwelt, die Städte ist alles sehr bunt, sehr intensiv. Das heißt, die Gesamtoptik ist, die Regler sind hochgedreht, überall.
Sie haben gerade genannt die Städte, in denen wir unterwegs sind. Und das ist für mich so nochmal eine Brücke, die Sie mir gebaut haben zum Thema Hafen City. Sie haben ja in der Hafen City eine große Ausstellung gemacht. Ich habe sie selber auch gesehen damals.
Ah, prima.
Ja, ich war sehr fasziniert. Mal abgesehen von der Hafen City, die ja sowieso schon im Bau faszinierend war und jetzt auch. Und dann waren da plötzlich diese Bilder in der Stadt. Wie sind Sie dazu gekommen? Was hat Sie dazu inspiriert, zu sagen, ich mache in Hamburg, gut, hat viel mit Wasser zu tun, aber so eine Ausstellung?
Ja, das war mein Wunsch, mein großer Wunsch, das zu machen, das Open-Air-Ausstellung in der Hafen City. Die gibt es ja seit einigen Jahren und ich habe mich quasi beworben, um diese Ausstellung zu bestücken. Und als dann dieses Buch rauskam, hat es auch geklappt, worüber ich wirklich sehr froh bin. Der Wermutstropfen war halt, nachdem die Ausstellung eröffnet wurde, kam Corona und die Lockdowns. Und das war natürlich sehr schade. Dadurch war alles sehr eingeschränkt. Nichtsdestotrotz war die Ausstellung, wie ich finde, wirklich sehr schön.
Das war sie definitiv. Und sie hat einfach auch so ein breites Spektrum gezeigt von der Stadt und tatsächlich auch einfach vom Wasser. Und das war schon, also ich fand es sehr faszinierend, mir hat es gut gefallen. Und Sie haben ja schon angedeutet, es gibt nicht nur die Wasserreise oder nee, da fällt mir noch was anderes ein. Und das hat mich schon die ganze Zeit fasziniert. Das war ein Satz, den Sie mal gesagt haben, vom Wasser, es ist da und es ist doch nicht da. Und trotzdem machen Sie sich ja auf der Suche nach dem Wesen hinter diesem Medium Wasser, um das ja, irgendwie zu genau. zeigen. Wie kriegen Sie etwas fassbar gemacht, begreifbar gemacht, was im Prinzip ja so unbegreiflich, ja so unfassbar ist?
Also das ist im Grunde Dreh- und Angelpunkt aller Überlegungen, wenn man so will, dass Wasser auf der einen Seite was ganz Konkretes ist. Man kann, wenn es ein See, ein Fluss oder ein Meer ist, reinspringen. Man kann sich dabei wehtun. Es kann ganz hart sein, es kann ganz weich sein. Aber wenn man es einfach neutral betrachtet, ist es, und wenn wir von reinem Wasser sprechen, geschmacklos, farblos und im Grunde unsichtbar. Das heißt, es ist, man muss es über Umwege zeigen. Wenn ich Wasser abbilde, zeige ich sehr oft im Grunde nicht die eigentliche Substanz, sondern ich zeige Reflexionen, was das Wasser ist. Ich zeige Stoffe, die im Wasser gelöst sind. Ich zeige Spiegelungen, ich zeige die Bewegung, aber im Grunde nie das Medium selbst, weil es in seiner Reihenform eigentlich nicht greifbar und nicht zeigbar ist. Wenn man darüber nachdenkt, dann, das ist natürlich, kann man auch sehr philosophisch drüber nachdenken, das ist ein sehr weites Feld, aber wenn ich einen schnell bewegten Fluss, eine Stromschnelle zeige, es ist, ich weiß, es ist kein Tausendstel Sekunde gleicht der nächsten, es wird sich nie wiederholen. Jede Reflexion, jede Spiegelung ist anders. Die Belichtungszeit spielt eine unglaublich wichtige Rolle, wie ich es abbilde. Wird es sehr verwischt, wird es sehr klar gezeigt mit ich zeige dich den Himmel, der sich im Wasser spiegelt, den Untergrund vom Fluss, der sich darin noch durchscheint, die Kombination aus beidem. Es ist im Grunde zeige ich immer die Verkleidung des Wassers, aber nie das Wasser selbst. Und das ist das, was mich so fasziniert und was es so interessant macht. Wenn Sie aufs Meer schauen, Sie sehen die weite Fläche, aber das, was die Farbe, die Anmutung, die Sie sehen, ist Bewegung und Reflexion vom Himmel, von der Sonne, vom Mond, was auch immer. Aber das Medium selbst ist im Grunde nur der Spiegel, das Transportmittel. Aber das ist so faszinierend, finde ich.
Man merkt, wie fasziniert Sie davon sind. Wenn Sie jetzt Ihre Arbeit noch mal so ein bisschen perspektivisch und auch retroperspektivisch betrachten, hat sich Ihr Blick, Ihre Perspektive auf die Natur und insbesondere aufs Wasser eigentlich in den letzten ja, durch Ihre Arbeit als Fotograf verändert? Haben Sie sich verändert durch Ihre Arbeit als Fotograf und das Thema Wasser?
Insofern, als dass ich ganz bestimmt noch sensibler dafür wurde, wie prekär die Situation in vielen Dingen ist und sensibel das ganze System ist. Und mir fällt es schwer, an den Strand zu gehen und dann überall den Plastikmüll zu sehen. Und ich kann einfach nicht nachvollziehen, wie Menschen einfach achtlos ihr Kaffeebecher, ihr sonst was wegschmeißen und so. Das vieles ist scheinbar zur Normalität geworden, was alles andere als normal sein sollte. Und das ist natürlich ein sehr weites Feld. Also es gibt viel zu tun. Und ganz sicher bin ich sehr sensibel für das Thema, weil ich natürlich auch sehr viel mitkriege und auch in meinem Umfeld ich auch Freunde habe und Fotografen, die an vorderster Front da auch stehen im Umweltschutz und im so weiter. Das heißt, Wenn man viel weiß, kann man sich viele Sorgen machen, um es mal auf den Punkt zu bringen.
Ein sehr schöner Satz, ja. Leider ist das so. Sie haben gerade gesagt, vorhin haben Sie eingangs mal gesagt, das ist dieses klare Licht ganz im Süden, ganz im Norden, also dort, wo es kalt ist und wo wir Eis haben und Sie das Eis gerne fotografieren. Jetzt haben Sie gerade den Strand gesagt und die meisten, natürlich gibt es dort auch Strände, aber die meisten, glaube ich, die jetzt zuhören haben, wenn sie Strand hören, eher Sandstrand, vielleicht Kiesstrand, Wärme, draußen ist es schön, blaues Wasser, wir gehen schwimmen, das tun Sie ja auch gerne. Jetzt haben Sie noch ein anderes Projekt gehabt, Sie waren nämlich auf dem Kykladen und haben da auch ein Buchprojekt draus gemacht. Was hat Sie auf die Kykladen getrieben? Abgesehen davon, dass sie mit Sicherheit schön sind, aber was hat Sie dort fasziniert?
Also das ist jetzt auch, dieses Buch ist über einen Umstand entstanden, der natürlich in aller unserer Planung nicht vorgesehen war. Das war die Corona-Zeit. Und zwar war ich natürlich im Jahr 2018, 2019, voll in Planung für eine Fortsetzung des Wasserbuchs. Und dann kam Corona. Und dann war mir klar, alle meine geplanten Reisen gehen einfach nicht mehr. Wird unmöglich. Und ich war Jahre vorher schon mal auf dem Kykladen. Und da habe ich mich erinnert, wie toll das da eigentlich war. Und wie toll das Wasser speziell dort war. Und ich dachte, irgendwas muss ich machen, zumindest versuchen zu machen. Und mir war also klar, die anderen Projekte, die geplanten, funktioniert nicht bei Corona. Aber ich hatte die Hoffnung, dass sowas relativ nahegelegenes wie Griechenland irgendwie sehr viel spontaner machbar ist und irgendwie immer möglich sein wird. Und habe dann angefangen zu recherchieren. Und gesehen, dass es zwar 1 Million Reiseführer gibt zu Griechenland, zu Kykladen, zu fast jeder einzelnen Insel dort, aber es gibt kein, sogenanntes, wie man so schön sagt, Coffee Table Book über die Kykladen. Und so nahm das Projekt seinen Lauf und dann habe ich versucht, ein Konzept zu machen und dann habe ich angefangen, bin spontan hingereist und habe wirklich schon sehr schnell erkannt, wie viel Potenzial das ganze Thema hat. Und vor allen Dingen habe ich entdeckt, und das ist wirklich ziemlich unglaublich, aber wahr, auf den Kykladen gibt es die vielleicht schönsten Stellen, wenn man Wasser liebt, überhaupt auf der Welt. Also auch ein Fazit für mich war, es muss nicht unbedingt die Südsee sein, um tolles Wasser zu sehen. Wir haben es auch gerade in Europa und im Mittelmeer gibt es Stellen, die sind so unfassbar schön, dass das mindestens genauso gut, genauso schön ist wie jedes exotische Ziel auf der Welt. Und das war wirklich eine Entdeckung und eine Erfahrung, die weit über das hinaus ging, was ich erhofft hatte. Naja, und dann war mir aber auch schnell klar, als ich da tiefer eingestiegen bin in das Thema, ich muss tatsächlich alle 26 Inseln abklappen. Wenn ich ein Buch über die Kykladen machen will, muss ich auf jeder Insel ja auch mal gewesen sein. Und mir war auch klar, dass ich die Jahreszeiten besonders herausstelle, wo man normalerweise nicht unbedingt auf die Kykladen reist. Das heißt, mir ging es natürlich nicht um die überfüllten Strände im Sommer, sondern eher um die Wildblumen im Frühjahr, um den Sturm im Winter, um die Zeit, wo fast niemand auf den Inseln ist und so weiter. Und ja, nach 3 Jahren und mit Ende der Corona-Zeit war dieses Projekt im Grunde abgeschlossen und das Buch liegt vor.
Es ist wunderschön und es macht unglaublich viel Lust auf die Kykladen. Also von daher sehr zu empfehlen. Vielleicht nochmal ein Satz, wird nicht reichen, aber wenn Sie nochmal ganz kurz dieses Thema Coffee Table Book erklären würden, denn ich kenne es auch aus den angelsächsischen Ländern, dort, gerade wenn man in Afrika oder sowas unterwegs wird und ist auf irgendeinem, in irgendeinem Unterkunft, Gasthaus oder sonst irgendwas, es liegt überall ein Coffee Table Book rum. Also es sind immer schöne Bücher, die da drum liegen. Was ist es genau und wieso gibt es das bei uns nicht?
Also Deutschland ist, was das angeht, ein Notstandsgebiet, muss ich einfach mal so sagen. Das, ich bin ja schon relativ international unterwegs, auch mit der Vermarktung meiner Fotos. Und ich verkaufe Kunstdrucke und alle Kunstdrucke, also limitierte Drucke, die ich verkaufe, verkaufe ich in Amerika, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Australien, wo auch immer, aber nicht in Deutschland. Sprich, das zeigt so ein bisschen die Situation. Landschaftsfotografie, Naturfotografie hat in Deutschland keinen Stellenwert. Und ebenso auch die, ich sage mal, die Fotobuchkunst hat relativ wenig Stellenwert. Das sieht in angelsächsischen Ländern ganz anders aus. Da ist auch dieser Markt nach wie vor besser und größer. Aber das ist offensichtlich eine kulturelle Sache. In Deutschland ist Fotografie generell, obwohl ja die berühmte Becher-Schule aus Deutschland kommt und die teuersten Fotografen der Welt im Grunde alles Deutsche sind. Aber das ist ein anderer musealer Zweig. Das hat einen ganz anderen Stellen.
Was ist die Becher-Schule?
Was ist die Becher-Schule? Also, das Ehepaar Becher hat in den 80er Jahren in Essen eine Fotografieklasse etabliert. Aus dieser Klasse sind ganz viele berühmte Fotografen hervorgegangen. Und legendäre Klasse, legendäre Schule, die Becher-Fotografie ist ein Synonym für eine sehr sachliche Fotografie, sehr nüchterne Fotografie. Und fast alle, die diese Klasse besucht haben, zählen heute zu den teuersten Fotografen der Welt. Aber das ist eine ganz andere Schiene. Das ist eine reine Kunstfotografie, eine museale Fotografie. Das läuft in anderen Bahnen, in anderen Kategorien. Dieser, ich sag mal, eher kunstgewerbliche, kunsthandwerkliche, ist jetzt schwer zu so in zwei Worten zu beschreiben, ist, oder alles andere neben diesem musealen Zweig ist in Deutschland eher unterrepräsentiert und findet relativ wenig Beachtung.
Das ist sehr schade, weil es ist unglaublich schön, in diesen Büchern zu schmökern, wie das so schön heißt. Und ich bin ja ein großer Freund von Büchern und freue mich jedes Mal, dass es aufgrund der totgesagte Büchermarkt, der gar nicht tot ist, im Gegenteil, es werden ja immer noch jede Menge Bücher geschrieben und die Leute lesen auch noch viel und sie gucken sich eben auch noch so schöne Bücher an, wie zum Beispiel Wasser, eine Entdeckungsreise oder das Kykladenbuch. Es macht unglaublich viel Spaß, dort reinzugucken und diese Bilder auf sich wirken zu lassen. Was steht denn bei Ihnen, oder andersrum formuliert, gibt's noch ein Motiv oder eine Reise oder einen Ort, wo Sie sagen, da muss ich noch hin, um Wasser zu fotografieren?
Ja. Es gibt natürlich noch Motive, die noch definitiv fehlen. Ich sage mal es wird nichts mehr grundlegend Neues dazu kommen, denke ich. Denn ich habe unterschiedlichste Versionen von Eis fotografiert, von Farben im Wasser, von eben all diesen möglichen Varianten. Aber es gibt natürlich schon noch ein paar Orte auf der Welt, die mir noch fehlen und die ich noch versuche zu bereisen. Das ist ganz klar. Dazu gehören zum Beispiel mehrere Seen in Ostafrika. Dazu zählen die Antarktis, die mir bisher leider noch fehlt. Mein großer Traum. Aber jedem ist klar, dass das nicht für 3,50 € zu machen ist. Sprich, das ist dann einfach eine Grenze, die über das hinausgeht, was einfach mal so zu machbar ist.
Erschöpft sich dieses Thema Wasser für Sie fotografisch?
Nee, nein, das ist endlos. Also meine Liste ist mehrere Seiten an Locations, die ich weiß, die ich noch gerne machen würde. Und ein paar Locations sind auch dabei, wo ich denke, ich nochmal hin muss, weil ich das Gefühl habe, das ist noch nicht wirklich bearbeitet. Und nein, es für mich ist es in meiner Lebenszeit nicht abzuschließen.
Das klingt so, als ob die Faszination Wasser da immer noch mit drin ist und auch noch fotografisch weiter schön weiter aufgearbeitet wird. So langsam kommen wir zum Ende, wobei ich gerne Ihre Anregung aufnehme, dass wir da nochmal ein zweites Gespräch draus machen, weil ich merke, es gibt in diesem künstlerischen Aspekt, in dem fotografischen Aspekt, steckt ja noch so unglaublich viel drin, was wir jetzt ja nur ganz, ganz kurz angerissen haben, weil es erstmal um Sie ging.
Ja.
Wenn Sie Lust dazu haben, freue ich mich natürlich, wenn wir sagen, wir machen da einfach nochmal einen Podcast drüber, nochmal eine Episode und tauchen im wahrsten Sinne des Wortes nochmal in die Kunst der Fotografie zum Thema Wasser oder Landschaftsfotografie nochmal mit ein. Natürlich immer mit dem Schwerpunkt Wasser gehört, bin man ja dazu, zwangsläufig.
Das können wir sehr gerne machen, weil zwei Aspekte, die jetzt vielleicht noch ein bisschen zu kurz kamen, ist zum einen der rein technische Aspekt der Wasserfotografie. Da gibt es einiges zu beachten. Könnte interessant sein für Menschen, die sich mit Fotografie beschäftigen. Erfordert einfach sehr viel Erfahrung. Und je mehr Erfahrung, desto geringer werden der Ausschuss sozusagen beim Fotografieren. Wobei in Zeiten von der Digitalfotografie ist das alles relativ unproblematisch, weil gerade bei Wasserfotografie hilft die Digitalfotografie natürlich sehr viel, weil ich einfach manchmal auch über die Masse kommen muss. Das heißt, es gibt einfach Situationen, wo ich viele Bilder machen muss, weil auch der Zufall eine wichtige Rolle spielt. Bei schneller Bewegung zum Beispiel muss ich einfach viele Bilder machen, um die Chance zu erhöhen, dass was Brauchbares dabei ist, zum Beispiel. Der andere Aspekt ist das, was mich bei der Wasserfotografie eben auch so fasziniert oder ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass diese Abstraktion, so wie mich in der bildenden Kunst eher die Moderne interessiert, sprich die Abstraktion, die freien Formen, so ist es in der Fotografie bei mir ähnlich. Mich interessiert nicht so sehr, ich sag mal, der röhrende Hirsch, sprich die konkrete Landschaft an einem konkreten Ort zu zeigen, sondern ich versuche eher die Idee eines Ortes zu zeigen oder die Vision der übertragene Sinn, mehr als der direkte Sinn. Und das ist eben, dafür ist Wasser prädestiniert, um sowas zu machen. Denn es ist, wie ich vorhin versucht habe zu erklären, einfach in dieser Vagheit, in dieser virtuellen Seite dieses Elements Wasser, ist eben viel Potenzial.
Normalerweise stelle ich an dieser Stelle kurz vor Ende des Podcasts immer nochmal oder der Episode die Frage, haben Sie nochmal drei Tipps für unsere Hörer, wenn die sich jetzt für dieses Thema interessieren? Sie haben die drei Themen schon genannt oder die drei Tipps. Und die sind, ich hau das jetzt einfach mal so raus, die sind der Spoiler für die nächste Folge. Also sprich für die nächste Episode mit uns beiden. Ich habe mega Bock drauf, wie das so schön auf Neudeutsch heißt. Dass wir beide das nochmal machen und einfach sagen wir, ja, wir widmen uns der Fotografie und dem Thema Wasser nochmal unter neuen Aspekten.
Sehr gerne.
Und geben den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen vielleicht nochmal eine Idee, wie sie selber weiter können, wenn sie denn Lust haben, sich dem Wasser fotografisch zu widmen. Vielleicht hat ja der eine oder andere auch die Idee, das anders zu machen, aber das ist eine wundervolle Idee, so machen wir das.
Genau.
Beschlossen und verkündet. So läuft das hier.
Da kann ich vielleicht auch ein paar Dinge noch etwas klarer zum Ausdruck bringen. Manchmal, gerade bei dem Thema, ist es nicht immer ganz einfach, sehr klar und verständlich Dinge zum Ausdruck zu bringen, die einen bewegen. Aber ich hoffe, es ist halbwegs gelungen.
Es ist super gelungen und das ist, glaube ich, auch ein Synonym für das Thema Wasser.
Ja. Kann man so sehen.
Also das ist dieses Wesen, wie Sie es gesagt haben, es ist da und es ist doch nicht da. Und so ist es, glaube ich, auch in der Formulierung. Man kann es nicht immer fassen. Es ist manchmal unfassbar.
Ja.
Und vor diesem Hintergrund sage ich einfach danke. Es hat unglaublich viel Spaß Vielen gemacht. Dank. Also es war eine für mich eine ganz tolle Reise, und die, die einen oder anderen Podcast schon gehört haben von mir oder Episode gehört haben, wissen, dass ich normalerweise so eine kleine Agenda habe, mit der ich mich durcharbeite. Wir haben uns völlig losgelöst davon, hier in eine ganz andere Richtung entwickelt, und das fand ich unglaublich inspirierend. Machen eine zweite Folge davon, und die streuen wir dann in Zukunft einfach mit ein. Rudi Sebastian, ich freue mich, dass Sie sich Vielen die Dank. Zeit für mich genommen haben.
Gerne.
Und ja, und ich werde, wie das immer so ist, in den Shownotes ist natürlich alles zu Ihnen verlinkt. Und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal an dieser Stelle und bei einer neuen Episode von Wasserkünste, der Podcast um Wasser in Garten, Kunst und Kultur, gemeinsam nochmal über das Thema Wasser und Fotografie unterhalten. Rudi Sebastian, vielen Dank.
Vielen Dank.
Wasserkünste, der Podcast über spannende Geschichten von Wasser, Garten, Kunst und Kultur.